Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Donnerstag, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in der wir heute wieder zurück sind nach unserem kleinen Ausflug in die Wiesbadener Innenstadt gestern zu unserem einjährigen Jubiläum. Und ich muss ja frevelhafterweise zugeben, dass ich etwas ganz Wichtiges gestern in der Jubiläumsspezialsendung vergessen habe. Natürlich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, zu bedanken, bei unserem treuen Stammpublikum für ein Jahr Treue. Oder auch zumindest mal für mehrere Monate, wenn Sie noch nicht von Anfang an dabei sind. Aber auf jeden Fall danke an Sie alle da draußen. So, das nochmal nachgeholt. Und dann haben Sie ja gestern Abend schon auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel gesehen, wie ich das Jubiläum auch noch mit meiner liebreizenden Glücksfee Gülay gefeiert habe im Rahmen unserer kleinen Firmenfeier mit Weinwanderung durch die Mainzer Innenstadt. Ja, und das war natürlich eine relativ kühle Sache da gestern Abend. Leicht hat es auch gefisselt, wie man hier so sagt. Ja, also ganz leichter Regen und ziemlich kühl gewesen noch. Aber wir hatten es ja in den letzten Sendungen schon festgehalten, der April macht eben, was er will. Die Jubiläumssendung, die wir gestern ausgestrahlt haben, wurde ja schon am Wochenende aufgenommen und da war es ja noch relativ warm. Ja, und nachdem wir gestern auf dieser kleinen Weintour, Weinstadtführung durch die Mainzer Innenstadt waren, waren wir dann auch noch zünftig Abendessen und hinterher noch im Irish Pub, meine Damen und Herren, zu so einem kleinen Karaoke-Abend. Aber keine Sorge, Ihr Gute-Nacht-Onkel hat da natürlich nicht gesungen. So, das war gestern zum Jubiläum. Dann kann ich Ihnen nochmal sagen, wird es am Wochenende auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel auch noch ein Video geben, ein Reel, wo das, was Sie da gehört haben, auch nochmal bildlich zu bestaunen ist, wie ich da das Wiesbadener Thermalwasser probiert habe. Das kommt also so als Bonusmaterial, als kleines Jubiläumsgeschenk Ihres Gute-Nacht-Onkels an Sie dann auch nochmal am Wochenende da aufs Trapez. Bei Instagram schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben, so heißen wir da. So, dann hatte mich der Martin, der ja gestern in unserer Jubiläumssendung auch zu Gast war, darauf hingewiesen, dass ich die Meldung zu der Personalsuche des Leuchtturms von Wangerooge, dass ja da 1100 Bewerbungen eingegangen sind für den Job des Leuchtturmwärters, dass ich diese Meldung schon einmal in der Sendung gehabt hätte. Und sich das in der letzten Folge also gedoppelt hat, Folge 170, da hatte ich ja drüber berichtet, meine Damen und Herren, vorgestern, ich muss jetzt immer nochmal zurückdenken, weil die Folge von gestern ja aufgezeichnet war, obwohl ich gestern ja überhaupt eigentlich keine Sendung gemacht habe, weil aufgezeichnet ist ja eh immer, aber ein paar Tage im Voraus aufgezeichnet und gestern ausgestrahlt worden, obwohl faktisch gestern gar keine Sendung stattfand. Und heute aber wieder doch und so weiter und so fort. Das ist alles etwas verwirrend, meine Damen und Herren. Gerade nachdem man wieder so ordentlich gebechert hat, ja. Also in Folge 170, also vorgestern in der Dienstagsfolge, hatte ich ja davon noch erzählt, dass 1100 Bewerbungen eingegangen sind bei dieser Leuchtturmwärter-Ausschreibung auf Wangerooge. Und dann kam der Martin und hat gesagt, darüber hast du doch schon mal berichtet vor einiger Zeit. Habe ich gesagt, das kann ich mir kaum vorstellen. Wir hatten zwar über die Ausschreibung an sich berichtet, aber doch noch nicht darüber, was es da für einen Anklang gab, was für einen Anklang das gefunden hat. Und dann habe ich aber nochmal bei uns im Folgenarchiv nachgeguckt und muss sagen, mea culpa, der Martin hat tatsächlich recht, genau dieselbe Meldung gab es schon in unserer Sendung am 7. März, Folge 159, auch da war das die Startmeldung, wo ich schon von den 1100 Bewerbungen berichtet habe. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, so langsam kommen wir hier nach 170 Folgen und einem Jahr schon wieder 23 Uhr in die Region rein, wo selbst ich höchstpersönlich nicht mehr weiß, was wir schon berichtet haben und was nicht. Ja, das ist eine Premiere. Zum ersten Mal, dass ich eine Meldung doppelt hier reingenommen habe in die Sendung. Also, ja, vielleicht auch so ein kleines Jubiläumsgeschenk an Sie, wenn Sie es auch gemerkt haben. Herzlichen Glückwunsch. Zu Gewinn gab es da leider nichts, meine Damen und Herren. Auch der Martin wird da nichts kriegen, außer die Verpflichtung zum Moderieren einer neuerlichen Jubiläumsspezialsendung zu unserer 200. Folge, die wahrscheinlich im Juni ansteht. So, aber das ist doch mal ganz interessant, dass sowas aber überhaupt auch noch mal zum zweiten Mal berichtet wurde jetzt in den Quellen, die dem zugrunde liegen, ja, mit dieser Leuchtturmwärter-Geschichte. Also in Abstand von einem Monat, da fragt man sich ja, haben die das denn jetzt da eigentlich schon geschafft auf Wangerooge? Sind die da schon durchgestiegen durch die Bewerbungsflut? Haben sie jetzt schon jemanden engagiert oder so? Das habe ich noch nirgendwo gelesen, das müssen wir echt jetzt mal im Auge behalten. So, dann hatte ich gerade gesagt, ja, aufgrund des Umtrunks gestern leicht verwirrt heute, aber trotzdem war ich heute Abend joggen, meine Damen und Herren, und Sie werden es nicht glauben, in welcher Zeit ich die 5 Kilometer heute absolviert habe. Das war zwar keine Rekordzeit für meine Verhältnisse, aber eine sehr interessante Zeit bezogen auf unsere Sendung, als ob auch das so eine Vorsehung zum Einjährigen gewesen wäre, meine Damen und Herren. Bin die 5 Kilometer heute tatsächlich in 23 Minuten und 23 Sekunden gelaufen. Also so eine Zeit hatte ich da auch noch nie. Interessante Sache. So, das war das. So, und dann können wir eigentlich auch schon mit den heutigen Meldungen starten. Würde man ja denken, heute sind es übrigens weniger als in den Sendungen am Montag und Dienstag. Heute haben wir nur 4 Stück. Aber nein, wir können da noch nicht rein starten, denn erst muss ich Ihnen mal was verlesen. Meine Damen und Herren, zum ersten Mal in dieser Staffel, in dieser ja noch jungen Staffel, dieser jungen 6. Staffel, und ich habe es auch eigentlich erwartet, zum Einjährigen musste es ja von diesem Menschen was zu lesen geben, meine Damen und Herren. Und so ist es auch. Hier ist sie mal wieder. Unsere einzige Stammzuhörerin, die wir jemals hatten und bis in alle Zeiten haben werden. Die Frau, die uns schon hörte, als es uns noch gar nicht gab. Die Dame, die bereits an der Entstehung der Erde mitwirkte, ohne dass Gott jemals etwas davon gemerkt hätte. Und die Person, der ich meine gesamte Karriere zu verdanken habe, Elfriede Ackermann aus Buxtehude. Und sie schreibt uns heute Folgendes.
Sehr geehrter Herr Elsbeck, selbstredend ist es mir als Ihrer Stammzuhörerin der ersten Stunde zunächst ein inniges Anliegen, Ihnen zum einjährigen Bestehen Ihrer Sendung zu gratulieren und in diesem Zuge die besten Wünsche für das zweite Jahr zu übermitteln. Zugleich nötigt mir der Umstand, dass Sie in Ihrer Jubiläumssendung das Thermalwasser aus den Wiesbadener Quellen probierten und geschmacklich nicht sonderlich von selbigem angetan waren, eine kurze Episode aus meiner langjährigen Erfahrung mit Kurorten und deren extravaganten Heilgetränken und Heilstoffen ab. So weilte ich im Jahr 1995 für einen Monat auf einer Kur in Bad Salzuflen, welches seinem Namen alle Ehre macht. Zu den essentiellen Bestandteilen des mir verordneten Kurheilprogramms gehörte nicht nur ein tägliches Kneippbad, sondern auch das tägliche Konsumieren eines Glases Bad Salzuffler Thermalwasser. Dieses empfanden meine Geschmacksnerven im Gaumen als derart übersalzen, dass ich bereits nach etwa 2 bis 3 Tagen derart schwerwiegende Halsschmerzen einstellten, dass diese bis nach Ende des Kuraufenthalts anhielten und noch von meinem heimischen Hausarzt in Buxtehude behandelt werden mussten. Streng genommen hätte ich Schadensersatz bei der Bad Salzuffler Kurverordnung Verwaltung stellen müssen, doch da mir meine private Krankenversicherung ein derlei komfortables Kurhotel stellte und mich die Kneippkur zumindest physisch überaus entspannte, sah ich letztlich von solchen Umwegen ab. Ein fader, um nicht zu sagen versalzener Beigeschmack blieb dennoch bis heute erhalten. Es grüßt Sie ein gutes Durchhaltevermögen, ob der soeben begonnenen Rekordstaffel wünschend, gewohnt hochachtungsvoll, Ihre Elfriede Ackermann. Ja, Elfi, das kann natürlich durchaus passieren. Salz reizt ja den Gaumen und den Hals, dass man da dann mal Halsschmerzen hat. Kein Wunder, auch bei mir war das nach dem Genuss des Wiesbadener Thermalwassers ein wenig gereizt da im Hals, das kann ich auch so sagen. Weiß aber nicht, ob das so sehr am Salzgehalt lag, sondern wahrscheinlich eher an diesem faulen Eiergeschmack irgendwie. Also so ganz koscher war das jetzt auch nicht. Vielleicht waren es aber auch noch die Bakterien an meiner Tasse, die ich ja vorher nicht richtig gespült hatte zu Hause. Die war ja noch ganz neu. Aber sei es drum. Ja, danke auf jeden Fall für deine Glückwünsche, liebe Elfi. Nichts anderes habe ich hier zu unserem einjährigen Jubiläum erwartet. So, und dann gehen wir mal rein in unsere erste Meldung für heute und die passt natürlich zu der Jobsuche, zu der Leuchtturmwärtersuche auf Wangerooge nochmal dazu, denn diese erste Meldung hat einen wahnsinnig tollen Tipp für Bewerber parat, vielleicht eben auch, wenn man sich als Leuchtturmwärter oder Wärterin auf Wangerooge bewirbt, wobei der Bewerbungsschluss war ja schon, da werden ja keine neuen Bewerbungen mehr angenommen. Aber eine TikTokerin geht jetzt viral, Erin McGough, sieht zum Jobinterview wirklich heiß aus. Die TikTokerin Erin McGough hat ihren 2,8 Millionen Followern verraten, wie man ein Jobinterview erfolgreich bestehen könne. Man solle versuchen, verdammt heiß auszusehen. Tja. Es hätte vielleicht auch zu dem Leuchtturmwärter gepasst, meine Damen und Herren, wenn man mal an die Flamme denkt, die da oben im Leuchtturm flackert, damit die Schiffe den Hafen finden. Aber nein, wir hatten es ja schon gesagt, meine Damen und Herren, so viel Seefahrerromantik gibt es heutzutage gar nicht mehr. Wie überzeugt man Personaler von seinem Wert als Arbeitnehmer? Der TikTokerin Erin McGough zufolge besteht der wichtigste Schritt darin, möglichst attraktiv auszusehen. Sieh wirklich heiß aus, sagt McGough, die 2,8 Millionen Abonnenten hat in einem Video. Sieh verdammt heiß aus, das sei ihr bester Tipp für Jobinterviews. Der Reflex, gut aussehende Menschen als intelligenter, vertrauenswürdiger und kompetenter einzustufen, sei schließlich einer, der tief in jedem Menschen verwurzelt sei. Ich würde mal sagen, ganz besonders bei Influencern, ja. Das passt also hier als Tipp für eine TikTokerin. Nicht nur Personaler, sondern wir alle machten uns dieses Denkfehlers schuldig. Wie der Business Insider berichtet, hatten erst im Jahr 2021 Studien von Forschern der University of Buffalo gezeigt, dass attraktive Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit eingestellt werden, bessere Bewertungen erhalten und höher bezahlt werden als weniger attraktive Menschen. Ich glaube, da fehlte es nicht unbedingt die University of Buffalo gebraucht. Das hätte auch jede andere University herauskriegen können, beziehungsweise da hätte es noch nicht mal überhaupt irgendeine University zu gebraucht. Das hätte auch schon der gesunde Menschenverstand vorhersehen können, aber egal. Um zu diesen Ergebnissen zu gelangen, werteten die Forscher 300 Video-Interviews zwischen Rekrutern und Bewerbern aus. Dabei mutmaßten sie, dass das höhere Selbstbewusstsein der gut aussehenden Menschen den Effekt bewirkte. Wenn sie sich denn ihres guten Aussehens bewusst sind, meine Damen und Herren, das ist dabei vielleicht der kleine Haken. Und nochmal zurück zum Leuchtturmwärter auf Wangerooge. Ich meine, früher war ja bei Leuchtturmwärtern ein gutes Aussehen gar nicht so wichtig, weil sie ja eben nur da oben im Turm waren, da hat sie ja keiner gesehen. Aber dieser neue Leuchtturmwärter auf Wangerooge muss ja den Touristen Tickets verkaufen zur Besichtigung des Turms und so, kommt also mit mehr Menschen in Kontakt. Insofern würde das schon passen hier. Kann man sich das Video der TikTokerin ruhig mal angucken. So, dann kann ich Sie schon mal vorwarnen, meine Damen und Herren, falls Sie oft Eier kaufen im Supermarkt, da wird es bald keine braunen Eier mehr geben.
Wobei bald ist schon sehr dehnbar, denn es dauert noch einige Jahre bis dahin. Aber was dahinter steckt, das wird jetzt schon berichtet. Von der Bild als allererstes ist ja klar. Und was dahinter steckt, das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle. Zum Wohl. Besser als jedes Thermalwasser, deutlich erfrischender und womöglich auch gesünder. Eier kennen wir in Braun und Weiß. Eine der beiden Sorten verschwindet jedoch langsam aus den Supermärkten. Wir klären die Gründe. Wir ist übrigens in dem Falle web.de, aber man hat es eben aufgrund dieser Bildmeldung. Verbraucher werden in einigen Jahren in Supermärkten voraussichtlich nicht mehr zwischen braunen und weißen Eiern wählen können. Heute sieht man braune Eier schon immer weniger, bald dürfte es gar keine mehr geben, sagt Henna Schönecke, Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Eiererzeuger. Auch den gibt es. Sollten wir vielleicht auch demnächst mal wieder anrufen, meine Damen und Herren. Ein Grund sei, dass viele Züchter von braunen auf weiße Hühner umstellten. Die Bild-Zeitung hat als erstes darüber berichtet. Wer kennt sich auch besser mit Hühnern aus als die Bild? Weiße Hühner haben ein größeres genetisches Potenzial als braune. Sie, wenn das der Führer wüsste, meine Damen und Herren, ja, das braune Huhn hat ausgedient. Ja, jetzt geht es mit der weißen Weste voran. Sie leben und legen länger. So Schönecke. Ja. Weiße Hühner leben und legen länger. Weiße Hühner sind einfacher zu halten und mobiler als braune. Sie finden ihr Futter und Wasser besser, außerdem seien sie leichter und kleiner, ihre Eier ebenso. Das fast wie bei gewissen Männern, meine Damen und Herren. Wenn sie kleiner und leichter sind, sind es auch die Eier. Naja, das Legen sei dadurch weniger anstrengend. Braune Eier gäbe es inzwischen nur noch bei wenigen regionalen Haltern. In Supermärkten liegt der Anteil brauner Eier dem Verband der Eiererzeuger zufolge noch bei etwa 30%. Bei Discountern gäbe es häufig schon keine mehr. Noch vor 10 Jahren seien hierzulande mehr braune als weiße Eier verkauft worden. Das war vielleicht noch eine Reminiszenz der Deutschen an alte Zeiten, meine Damen und Herren, aber inzwischen sind die zum Glück längst überwunden. Deshalb öffnet man sich hierzulande dann doch mehr den weißen Eiern. Eine Kundenbefragung des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft, die es übrigens auch zu geben scheint, zeigt, bei älteren Menschen sind braune Eier nach wie vor beliebter. Ja, das ist ja jetzt nicht verwunderlich, ne? Jüngeren ist die Farbe meist egal. Ihnen sind eher Aspekte wichtig wie Tierhaltung und Regionalität. Ach Gottchen, immer dieser Humanismus bei den Jüngeren, meine Damen und Herren. Dem Gros der Verbraucher ist die Schalenfarbe weitestgehend egal, sagt ein Sprecher des Handelsunternehmens Rewe. Da muss man es ja wissen. Eine Ausnahme sei Ostern, wo klar weiße Eier favorisiert würden. Ob braun oder weiß, für Verbraucher hat das keine spürbaren Auswirkungen. Früher hätten braune Eier eine festere Schale gehabt, so Schönecke, heute jedoch nicht mehr. Und auch geschmacklich gäbe es keine Unterschiede. Der 51-Jährige, der selbst Legehennenhalter ist und zwischen, Achtung, Buxtehude und Hamburg, liebe Elfi, einen Familienbetrieb in vierter Generation führt, stellte vor 1,5 Jahren komplett auf weiß um. So, na, wissen Sie ja jetzt mal Bescheid, meine Damen und Herren. Es wird aber eben wohl noch ein bisschen dauern, bis wir nur noch weiße Eier kriegen. So, jetzt sind wir schon bei Hühnern und bleiben auch bei unseren nächsten beiden Meldungen im Tierreich. Jetzt geht es erstmal um Bären. Braunbären verbreiten zunehmend Angst in der Slowakei. Wie kommt das denn? Bei Zusammenstößen mit Braunbären sind in der Slowakei innerhalb weniger Wochen im März und April mehr als 1 Dutzend Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Betroffen waren nicht nur Wanderer, Pilzsucher und Forstbedienstete im dichten Wald, sondern Mitte März sogar 5 Fußgänger innerhalb eines städtischen Wohngebiets. Damals war ein Braunbär durch das Stadtgebiet der Kleinstadt Liptowski-Mikulas, alter deutscher Name St. Nikolaus, in der Liptau gelaufen und hatte Passanten angegriffen. Nun werden die Rufe von Bewohnern und Politikern nach gezielten Abschüssen der grundsätzlich geschützten Tiere lauter. Vielleicht werden auch demnächst brauneirige Hennen abgeknallt, meine Damen und Herren, wenn man ja eh nur noch weiße Eier haben will. Ja, direkt schon da aufstoßen. Ich hatte heute übrigens auch ein Spiegelei aus weißem Ei zum Abendessen, wo ich gerade schon ans Aufstoßen denke. So, Jaroslav Slastan bestätigt der deutschen Presseagentur, dass die Konflikte zwischen Bär und Mensch zugenommen haben. Slastan muss es wissen, denn er leitet eine der 5 Regionalgruppen des zur staatlichen Naturschutzorganisation SOPSR gehörenden Einsatzteams Braunbär. Das Team wird alarmiert, wenn Gefahr durch Bären droht oder schon eine Verletzung von Menschen oder Haustieren geschehen ist. Vorwiegend sind Slastan und seine Kollegen zwar nur Vorbeugung und Aufklärung unterwegs, aber wenn schon etwas passiert ist, untersuchen sie die Ursachen und koordinieren im Extremfall auch die Tötung von Problembären. Man könnte meinen, dass sie mal eine Zeit lang in Bayern gearbeitet haben, wenn man das so hört. Dass es um den Frühlingsbeginn besonders häufig zu Zwischenfällen kommt, erklärt Slastan damit, dass in dieser Zeit die Bärinnen ihre im Winter geborenen Jungen ausführen. Um sie zu schützen, können sie auch angreifen. Wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren? Die Natur ist wirklich verrückt, ja, dass Bärinnen Leute angreifen, wenn sie ihre Jungen bedroht sehen. Zusätzlich erhöht wird ihre Reizbarkeit durch das Phänomen des sogenannten Infantizids. Herumwandernde männliche Bären töten fremde Jungtiere, um sich dann selbst mit deren Mutter zu paaren und die eigenen Gene zu verbreiten. Ja, wieso sollte das bei Tieren auch so viel rechtschaffender, meine Damen und Herren, sein als im Menschenreich, ja? Bärinnen suchen gelegentlich mit ihren Jungen die Nähe menschlicher Behausungen, weil sie hoffen, dass die Männchen diesen fernbleiben. Auch das kennen wir, das erhöht aber das Risiko überraschender Begegnungen mit Menschen. Das Vordringen von Bären in bewohntes Gebiet hat aber auch mit lokalen Überpopulationen und damit zusammenhängender Verdrängung zu tun, sagt Slastan. Deshalb hält er auch gezielte Reduktion in solchen Gebieten für unausweichlich. Auch das könnte man in vielen Großstädten machen, meine Damen und Herren, in bestimmten Stadtvierteln, wo wir auch eine Überpopulation an Menschen dann aber wohlgemerkt haben, ja, da könnte man auch mal eine gezielte Reduktion durchführen. Das Phänomen der Containerbären, die in Wohngebieten Mülleimer plündern, wurde in der Slowakei durch Präventivmaßnahmen reduziert. Verlockend bleiben, also wahrscheinlich einfach, indem man die Mülleimer verschlossen hat oder leer gelassen hat oder wie auch immer, verlockend bleibt für die Allesfresser jedoch weiterhin das Nahrungsangebot von Obstgärten oder kleinen Nutztieren wie Kaninchen oder Hühnern. Slastans Einsatzteam beobachtete zudem Fälle, in denen sich Forstbedienstete ein illegales Nebeneinkommen beschafften, indem sie absichtlich Nahrung in der Nähe menschlicher Siedlungen auslegten, um Bären als Attraktionen für Fototouristen anzulocken. Ja, da wird's jetzt aber richtig perfide, meine Damen und Herren. Es geht ja alles mal wieder der Tourismus auf Kosten der einheimischen Bevölkerung, wie so oft. Die häufigsten Verletzungen von Menschen geschehen aber dann, wenn diese unvorsichtig in das natürliche Umfeld der Bären vordringen. Der staatliche Naturschutz hat deshalb 2023 einen Aufklärungsfilm mit dem Titel »Wie man sich im Wald verhalten soll« online gestellt. Das kann natürlich immer helfen, nicht nur bei der Behandlung von Bären. Die wichtigsten Regeln klingen nach Slastan einfach: dicht bewachsenes Gelände abseits markierter Wege meiden, durch hörbares Sprechen, Singen oder andere Geräusche auf sich aufmerksam machen und damit den Bären rechtzeitiges Ausweichen ermöglichen. Besonders wenn sie schief singen, meine Damen und Herren, dann reißt der Bär sowieso direkt aus. Bei Regen oder Dunkelheit ist damit zu rechnen, dass Bären uns weniger leicht wahrnehmen. Sollte man trotz solcher Vermeidungsstrategien auf ein Bären stoßen, rät's Laster nicht davon zu laufen, sondern sich langsam zu entfernen. Lautes Schreien oder Gegenstände nach den Tieren zu werfen, reize sie eher, als sie zu verscheuchen. Dass sich Bären durch das Zuwerfen von Futter ablenken lassen, ist nach Slastan ein Irrglaube. Das Tier greift uns ja nicht aus Hunger an, sondern weil es sich bedroht fühlt. Brauchen sie also wenigstens keine Sorge zu haben, dass sie gefressen werden, nachdem die Pranken sie zu Boden gestreckt haben, meine Damen und Herren. Immerhin etwas können sie schon mal ein bisschen mehr durchatmen, wenn sie durch die Wälder der Slowakei unterwegs sind. So. Und in unserer letzten Meldung für heute, meine Damen und Herren, geht es um ein Pilotprogramm in New York, bei dem eine Rattenplage mit Verhütungsmitteln beigelegt werden soll. Wie kann sowas funktionieren und dann auch noch ethisch und human? Das sage ich Ihnen nach einem weiteren Schlückchen. Prost. Wunderbärchen. Bären und Bärchen. So, New York wird von einer Rattenplage heimgesucht, falls Sie es noch nicht wussten. Ja, kommen Sie bloß nicht auf die Idee, dieses Jahr nochmal nach New York zu fliegen oder zu fahren mit dem Schiff. Die Verbreitung von Verhütungsmitteln soll eine humane Methode im Kampf gegen die Nager darstellen. Im wahrsten Sinne des Wortes human, weil man Verhütungsmitteln ja sonst nur von Menschen kennt, nicht wahr? Die unzähligen Ratten, die New Yorks U-Bahn-Tunnel und Parks bevölkern, könnten bald auf kuriose Weise bekämpft werden. Wie NTV berichtet, schlagen Politiker der Metropole derzeit neue Regelungen vor, die das Nagerproblem auf Stadt- und Staatsebene lösen sollen. Dabei wird insbesondere die Verwendung von Verhütungsmitteln in Betracht gezogen. Die New York Times berichtete zuletzt von einer aus dem Zoo ausgebüxten Eule, die tot und mit Rattengift im Körper aufgefunden wurde. Dadurch erhielt die Idee von Verhütungsmitteln für Ratten in der Stadtverwaltung neuen Aufschwung. Da weiß ich nicht, ob Sie da auf den Zusammenhang verstehen, meine Damen und Herren. Ich sage es nochmal, die New York Times berichtete zuletzt von einer aus dem Zoo ausgebüxten Eule, die tot und mit Rattengift im Körper aufgefunden wurde. Dadurch erhielt die Idee von Verhütungsmitteln für Ratten in der Stadtverwaltung neuen Aufschwung. Also ich sehe da keinen Zusammenhang. Lesen wir mal weiter. Stadtratsmitglied Schaun Abreu brachte eine Verordnung ein, die ein Pilotprogramm zur Kontrolle der Millionen von Ratten vorsieht, die in U-Bahn-Stationen und auf ungenutzten Grundstücken leben. Die Verhütungsmittel sind ethischer und humaner als andere Methoden, so Abreu, Vorsitzender des Ausschusses für Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft. Das vorgeschlagene Verhütungsmittel Contra der Rattenpest, kommt in Form von salzigen, da sind wir wieder beim Salzgehalt, fetthaltigen Pellets daher, die in rattenverseuchten Gebieten als Köder ausgelegt werden können. Laut der New York Times wirkt es sowohl auf die Eierstockfunktion der weiblichen Ratten als auch auf die Spermienproduktion der Männchen. Bislang setzen Kammerjäger in New York auf Schnapp- und Klebefallen, Giftköder, die innere Blutung auslösen, und Kohlenmonoxid, das in die unterirdischen Bauten der Tiere geleitet wird. Also Sie sehen, die New Yorker Kammerjäger haben da schon sehr viele Mittel zur Verfügung. Es hilft aber alles nichts gegen die Ratten. Und in New York ist nun mal nicht Hameln, meine Damen und Herren, wo man einfach mal so einen Rattenfänger durch die Straßen schicken kann mit seiner Blockflöte. Nein, braucht es dann eben Verhütungsmittel. Eine Veränderung der Strategie ist laut Jacob Shaw von der Tierschutzorganisation PETA längst überfällig. Er sagt, es sei an der Zeit, vernünftigere und humanere Methoden zu übernehmen. Das würde ich mal sagen, gilt nicht nur für die Rattenplage, gerade in Amerika und gerade in Zeiten des Präsidentschaftswahlkampfs. New Yorks Kampf gegen das andauernde Nagerproblem überdauert Generationen. 2023 ernannte Bürgermeister Eric Adams die frühere Lehrerin Kathleen Corradi zur Rattenzarin. und er schuf eigens für sie die Position der Direktorin für Nagetierminderung. Wieso haben wir denn davon letztes Jahr nichts berichtet? Habe ich da nirgendwo gelesen. Zudem sind alle 200.000 Unternehmen im Big Apple verpflichtet, ihre Abfallsäcke, die bisher auf Gehwegen lagen, in Mülltonnen zu verpacken. Sehen Sie, auch da ist es fast wie in der Slowakei mit den Bären, meine Damen und Herren. Man muss aufpassen, wo man seinen Müll hinpackt, und vielleicht wird New York oder zumindest das Zentrum demnächst auch umbenannt von Big Apple in Big Rattle oder so. Ja, das würde ja eventuell auch dann passen, wenn man der Rattenplage nicht wirklich beikommt. Ja, wir kommen aber der Woche doch so langsam bei, meine Damen und Herren, denn morgen ist schon wieder Freitag, da ist die erste Sendewoche dieser langen sechsten Staffel, dieser Rekordstaffel, dann schon wieder vorbei. Und Sie wissen ja, traditionsgemäß ist immer die Annalena in der ersten Freitagsausgabe einer neuen Staffel hier zu Gast, und so wird es auch morgen wieder sein. Und irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, man könnte meinen, dass wir die Annalena diese Woche schon mal irgendwann irgendwo irgendwie gehört hätten. Aber weiß ich nicht, kann ich mich auch täuschen, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall freuen wir uns da morgen drauf. Und damit entlasse ich Sie jetzt erstmal in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.